So, ich hoffe, es geht euch gut. Geht's euch gut? Gut. Heute, wir hatten es schon Sonntag. Der Sonntagsname ist Reminiscere. Ich sag mit C, sage ich Kere. Wir haben das so in der Schule gelernt. Keine Ahnung, ich weiß, manche sagen Reminiscere, ist auch komplett egal. Es geht nur darum, erinnern. Und die Frage ist ja, erinnern, das ist ja nicht etwas, was immer positiv ist. Kommt ja darauf an, woran man sich erinnert. Ne? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe immer mal wieder auch so Momente, da erinnere ich mich an Dinge, die ich gesagt habe oder die ich getan habe und ich könnte versinken im Boden vor Scham. Geht es euch auch so? Das ist irgendwie so, das sind manchmal Sachen aus meiner Kindheit, wo ich eigentlich denke, das war damals auch niedlich irgendwie, dass ich das gemacht habe. Und trotzdem schäme ich mich dann heute noch dafür. Und das ist, also das heißt, erinnern ist nicht immer was Positives. Aber natürlich kann Erinnerung auch Kraft geben, weil wir auch gerne Dinge haben, die gleich bleiben. Ja, ich habe gestern, vor ein paar Tagen, haben wir die Eiskönigin 2 geguckt. Ich weiß nicht, ist auch egal, müsst ihr nicht gesehen haben. Disney, toller Film. Da gibt es ein Lied auf Englisch, ich weiß nur den englischen Titel, Some Things Never Change. Manche Dinge ändern sich nie, ist der Titel. Da geht es darum, dass der Schneemann Olaf, der ist so traurig, dass alle älter werden und der Kürbis verfault und so. Und es geht darum, alles ist vergänglich. Und dieser kleine Schneemann denkt über den Schmerz der Vergänglichkeit nach. Und dann singt Anna, die eine Prinzessin, singt dann Some Things Never Change. Manches ändert sich nie. Und das ist auch gut so, dass manche Dinge sich nie ändern. Also wir leben im Leben immer so in so einer Spannung zwischen manche Dinge, die wollen wir gerne, dass sie sich verändern, und manche Dinge, die sollten sich am besten nie ändern, nämlich gute Beziehungen oder an manchen Erinnerungen halten wir gerne fest, gute Urlaube, schöne Momente, gerade schöne Momente auch mit Gott, wo Gott uns irgendwie bekräftigt hat in unserem Leben. Also manche Dinge wollen wir am besten nie vergessen. Das ist jetzt nur mal ein ganz kurzer Einstieg. Wer von euch erinnert sich, wenn wir schon bei Erinnern sind, noch an meine letzte Predigt? Das war ja vor 3 Wochen, glaube ich. Ja, das hatte was mit Sünde zu tun. Sündige Tapfer, genau. Sündige Tapfer war der Titel. Das kam von Luther. Es ging darum, sündige Tapfer bedeutet, wir verlassen uns darauf, dass Gott in unserem Leben Gutes schaffen kann, auch wenn wir nicht alles, was wir tun, gut machen. Also es ging letztendlich darum, Gott, die Sünde, die ist wie ein Pilz in unserem Leben, den wir nicht auslöschen können. Also die Sünde können wir aus eigener Kraft nicht bezwingen. Wir können versuchen, sie irgendwie zu leugnen. Wir können versuchen, sie zu unterdrücken und überall die Feuer zu löschen, die aufbrechen. Aber wir können sie sowieso nicht ganz auslöschen aus eigener Kraft. Deshalb sagt Luther zu Melanchthon, sündige tapfer und vertrau drauf, aber glaube noch tapferer. Also glaube, dass Gott selbst aus deinem sündigen Verhalten, aus deiner Fehlbarkeit etwas Gutes machen kann. Und heute will ich daran anknüpfen. Ich habe ja gesagt, ich will die ersten Sonntage in diesem Jahr über Basics predigen, also über Grundlagen unseres christlichen Glaubens. Und daran will ich heute anschließen. Und heute soll es um Veränderung gehen. Also wie dieser Kürbis, der verfault, alles verändert sich im Leben. Und heute geht es um die Frage, da kann ich ja nicht stehen bleiben bei sündige Tapfer, das ist ja ein bisschen ernüchternd, so, du kannst es nur falsch machen, deshalb vertrau darauf, dass Gott was Gutes draus macht. Das ist vielleicht eine etwas unbefriedigende Botschaft und deshalb will ich heute da weitermachen und fragen, wie sieht es denn aus mit Veränderung in unserem Leben als Christin und als Christ? Ja? Und ich bin mit 15, würde ich mal behaupten, bin ich Christ geworden. Also ich war schon immer irgendwie so geprägt, aber mit 15 habe ich mich für Jesus entschieden, ganz bewusst auf so einem Pfadfinderlager. Und ich erinnere mich noch, wie ich da saß am Lagerfeuer, Tränen überströmt. Das war ein richtig erfüllender Moment. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, jetzt verändert sich alles. Jetzt bin ich Christ, jetzt folge ich Jesus nach, jetzt läuft alles anders in meinem Leben. Und ich habe so gedacht, okay, klar, so sofort ändert sich nicht alles, aber ich weiß noch, wie ich so gedacht habe, naja, so so ein, zwei Jahre, dann bin ich perfekt. Dann ist alles, was Sünde ist, aus meinem Leben verschwunden. Und dann ist alles, wird sich alles verändert haben zum Guten. Und ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ob ihr euch auch solche Illusionen manchmal gemacht habt. Aber ich musste leider feststellen, nachdem die zwei Jahre um waren, dass es nicht ganz so eingetroffen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und selbst heute, ja, das ist jetzt schon vielleicht 15 Jahre her, fast, ist immer noch nicht alles eingetreten. Manchmal frage ich mich sogar, ob es noch schlimmer geworden ist, als seit ich 15 war. Also es sind zumindest einige Probleme noch dazugekommen. Und jetzt ist ja die Frage so ganz realistisch, wie kann sich was verändern? Ich muss doch etwas davon sehen, dass Jesus in meinem Leben ist, ja, dass Jesus mein Leben erfüllt. Also das muss sich doch in irgendeiner Art und Weise ausdrücken. Und darüber will ich heute mit euch nachdenken. Also wie kann ich als Christ, als Christin leben und auch erfahren, dass Gott etwas verändert in mir, in meinem Leben? Und da will ich wieder bei der letzten Predigt anfangen. Also wenn ich jetzt sage, sündige tapfer, dann habe ich immer so Stimmen auch im Kopf, gleich schon von kritischen Gemeindemitgliedern, aus anderen Gemeinden natürlich, hier gibt es ja kaum kritische Leute, aber habe ich immer so Stimmen im Kopf von Leuten, die dann sagen, ja, also wenn du sowas predigst, ja, oder auch wenn du Gnade predigst und bedingungslose Gnade predigst, also ich meine jetzt bedingungslos im Sinne von, ich trage nichts zu meiner Errettung bei, dann erlaubst du ja den Leuten zu sündigen. Ja, das höre ich dann in meinem Kopf. Also das hat keiner wirklich so gesagt. Ich kann euch beruhigen, aber das ist so das, was ich manchmal schon gehört habe, wenn zu viel Gnade gepredigt wird aus der Sicht von jemandem, dass er dann sagt, dann erlaubst du ja den Leuten zu sündigen. Du gibst ihnen sozusagen so einen Freischein zu sündigen. Und das ist ganz lustig, weil ich glaube, dass ihr alle auch gut sündigen könnt ohne Erlaubnis. Das jetzt mal, das ist ja frech von mir gesagt, aber ihr wisst, ich bin gerne frech. Also die Erlaubnis, keiner von euch braucht die Erlaubnis zu sündigen. Keiner von uns braucht die Erlaubnis zu sündigen, weil die Sünde sowieso in unserem Leben ist. Meine Kinder, die haben schon gesündigt, da haben die meine Predigten noch gar nicht verstanden. Die Erlaubnis braucht keiner zu sündigen. Was da, glaube ich, dahinter liegt, hinter dieser Angst oder hinter dieser Kritik, du gibst den Leuten die Erlaubnis zu sündigen, ist die Angst, da hat jemand anderes mehr Spaß als ich. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Eifersucht. Da steht so ein Verständnis von Sünde dahinter, der darf Spaß haben und ich nicht. Also so nach dem Motto, ich habe einen anderen Christen gesehen, der stand Freitagabend vorm Restaurant und hat tatsächlich eine halbe Flasche Wein getrunken. Da muss ich jetzt erstmal zum Pastor gehen und mich beschweren. Weil das so geht's ja nicht. Das ist ja Sünde, ja? Also der trinkt Alkohol, der berauscht sich ja quasi geradezu, der hat Spaß und ich erlaube mir das nicht. Dann muss er aber wenigstens auch eins auf den Deckel kriegen, der Hans Günther dafür. Und das ist, glaube ich, das Verständnis von Sünde, was dahinter liegt. Das ist auch in unserer baptistischen DNA so ein bisschen eingebrannt. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Satz noch gehört hat in der Jugend, wer das Bein zum Tanze hebt, dem wird es im Himmel abgesägt, genau. Das ist so ein, ich würde fast schon sagen, so ein weltfeindliches Selbstbild, so als müsste Christsein immer auch so ein bisschen Martyrium sein, wie so eine Medizin. Wie heißt es bei Feuerzangenbowle? Die Medizin muss bitter schmecken, sagt er, ne? Sonst nützt sie nichts. Und ich glaube, ich würde jetzt mal fast sagen, preußisches Verständnis von Evangelium haben manche, oder das steckt in unseren Gliedern, würde ich behaupten, dass es immer auch ein bisschen wehtun muss, immer auch ein bisschen leiden, so wie Jesus sagt, wer nicht mein Kreuz auf sich nimmt, dass es immer auch ein bisschen leiden muss, damit ich dann im Himmel richtig Spaß haben kann. Ja, also je bitterer es hier auf der Erde ist, desto spaßiger wird es im Himmel. Ich sage das jetzt so extra übertrieben, ihr merkt es schon, aber ich würde euch schon bitten, dass ihr euch mal fragt, ob nicht ein Stückchen davon auch in euren in euren Gedanken drinsteckt, dass wir irgendwann dann bessere Chancen haben, in den Himmel zu kommen. Pelagianismus, ich weiß nicht, ob das irgendjemandem von euch was sagt, ist so eine ganz frühe christliche Strömung gewesen. Also dieser Pelagius, das war so ein Kirchenvater, würde ich sagen, der hat also eine ganz steile These gehabt. Der war der Überzeugung, wenn ich Christ werde und erfüllt werde vom Heiligen Geist, dann bekomme ich damit auch die Möglichkeit, fortan nicht mehr zu sündigen. Also Gott schenkt mir mit dem Heiligen Geist auch die Möglichkeit, es zu schaffen, nicht mehr zu sündigen. Und deshalb war seine These, wer getauft ist, darf nicht mehr sündigen, sonst wird er aus der Kirche ausgeschlossen. Und da gab es richtig so Massenausschlüsse, der hat Briefe ausgestellt, der hat gesündigt und es ging los. Einer hat den anderen angezeigt und hat gesagt, du, der hat aber gesündigt. Und dann wurden die alle aus der Kirche ausgeschlossen. Ich frage mich, wenn sich das durchgesetzt hätte, dieser Pelagianismus, wie lange es die Kirche gegeben hätte. Zum Glück hat sich das nicht durchgesetzt. Ich glaube, Augustin hat ihm dann in die Grenzen gewiesen. Später wurde der übrigens ein bisschen softer, der Pelagian. Ist ja oft so, dass die, wenn die älter werden, die Radikalen, dass sie dann so ein bisschen nachgiebiger werden. Da hat er dann gesagt, einmal sündigen ist okay. Also einmal vergeben geht noch und dann ist aber vorbei. Also es ist ein komisches Verständnis, würde ich mal behaupten, der kannte Matthäus 18 offensichtlich nicht, da wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, nicht siebenmal, sondern siebenmal, 70-mal sollt ihr vergeben. Da hätte er wenigstens auf 490 kommen können, aber der war so ein Hardliner. Also ich finde, es ist ein komisches Verständnis vom Himmel und vom Leben hier auf der Erde, dass wir möglichst traurig sein müssen hier, um dann im Himmel erst so richtig genießen zu können. Also bei manchen Christinnen und Christen hat man den Eindruck, es geht nur um den Himmel. Also das Christsein, das Leben hier auf der Erde als Christ ist nur sowas wie so eine Lebensversicherung. Ja? Ich zahle da meinen ganzen Spaß ein in diese Versicherung, aber dafür komme ich wenigstens in den Himmel, wenn ich sterbe. Und ich will euch bitten, haltet an diesem Verständnis nicht fest. Das ist nicht biblisch und es macht auch keinen guten Eindruck nach außen. Weil Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt und ich glaube, es fällt uns schwer, Licht zu sein, wenn wir keinen Spaß haben können. Also wenn ihr mit so einer Miene durch die Gegend lauft, so, dann wird es schwer, Licht zu sein. Und dann wird es auch nicht so attraktiv sein, Christ zu werden. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Lukas 17, was sagt er denn da? Achso, da sagt er, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ja, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Oder überall, wo sie heilen, sagt er, Lukas 10 schickt er sie los, um zu heilen. Und er sagt, sagt den Leuten, wenn ihr sie geheilt habt, seht, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Durch sie, durch die Jünger, kommt das Reich Gottes nahe zu den Menschen. Und das ist ein Verständnis, zu dem ich euch ermutigen möchte vom Himmel, dass wir als Christinnen und Christen ein Stück vom Himmel hier auf der Erde schon präsentieren dürfen. Wir dürfen Teil sein von diesem Reich Gottes, was hier schon hier und da durchblitzt in unserer Welt. Das heißt, das ist was ganz anderes, als die Leute auf den Himmel zu vertrösten und zu sagen, ihr müsst jetzt halt durch dieses Jammertal durch. Sondern es bedeutet, ich kann hier und jetzt schon ein kleines bisschen davon erfahren, was es bedeutet, im Himmel zu sein. Was es bedeutet, in einem Reich zu leben, in dem Gott regiert und nicht die Sünde. Und das können wir aber nur, wenn wir auch das wirklich genießen können, dieses Reich zu erfahren. Ja? Wer von euch kann freien Herzens sagen, ich genieße es, Christ zu sein? Es geht mir besser als Christ, als es mir als Nicht-Christ ginge. Wahrscheinlich könnt ihr das oft, ja, danke, ihr braucht euch nicht melden, das wäre jetzt auch fies. Ich glaube, natürlich können die meisten das zu bestimmten Zeitpunkten sagen, aber wenn ich mir ständig Dinge verbiete oder ständig Angst habe, irgendwie wie durch so ein Minenfeld zu gehen, irgendwie zu sündigen, dann wird es schon immer schwerer, das auch wirklich genießen zu können. Dann sagen meine Lippen vielleicht, ich genieße, aber mein Kopf sagt, eigentlich wäre ich gern Heide und könnte diese ganzen schönen Sachen machen. Das heißt, ich will euch damit nicht ermutigen zu sündigen, Ja, war das richtig? Ja, ermutigen zu sündigen, sondern ich will damit nur sagen, so ein weltfeindlicher Blick, so ein weltfeindliches Selbstverständnis, das macht das Evangelium ein Stück weit auch wieder kaputt. Also sündige tapfer, jetzt wieder zurück zu sündige tapfer, heißt nicht, du sollst einfach Spaß haben und machen, was du willst, egal, hat alles eh keine Konsequenzen, sondern es heißt, mach dir bewusst, dass du sowieso nicht nicht sündigen kannst. Nochmal, mach dir bewusst, dass du sowieso nicht nicht sündigen kannst, aber mach dir auch bewusst, und jetzt kommt der Twist heute, mach dir auch bewusst, dass die Sünde ihren Anspruch auf dich verloren hat. Was bedeutet das? Ja, das ist ein bisschen abstrakt. Ich möchte das mit einem Beispiel kurz erläutern. So, als wir nach Weetzen gezogen sind, als wir hierher nach Hannover gezogen sind, sind wir ja nach Weetzen gezogen in eine Wohnung, die war wunderschön. Wunderschön. Terrazzo-Fußboden, 4 Meter Deckenhöhe. Es gibt kaum, wie sagt man, Gardinen, die so lang sind, dass man die in diese Wohnung hängen konnte. Wunderschöne Wohnung, nicht teuer, alle Bedingungen perfekt, sogar ein kleiner Garten dabei. Und wir haben die auch sehr genossen, diese Wohnung, für 2 Wochen. Und dann kam die erste böse E-Mail von unserer Vermieterin. Und es begann so eine Serie von Terrorisierung durch sie, würde ich sagen. Und die hat uns wirklich das Leben in dieser Wohnung zur Hölle gemacht. Weil es sich dann immer mehr herausstellte, sie war Alkoholikerin, sie hatte auch psychische Probleme. Also es war wirklich schwierig und sie hat das irgendwie an uns rausgelassen. Ja? Und auf der anderen Seite war ich in so einem Verhältnis zu ihr, dass ich ihr auch irgendwie helfen wollte. Sie tat mir auch leid, also ich wollte sie auch irgendwie unterstützen. Ich habe ihr auch immer wieder geholfen, habe Dinge repariert für sie, habe Dinge abgeholt für sie. Sie konnte auch nicht mehr Auto fahren, sie ist dann irgendwann gegen eine Laterne gefahren mit ihrem BMW, der 400 PS hatte oder so. Also das war wirklich gruselig und ich habe diese Beziehung hat mich aber immer mehr kaputt gemacht. Ich habe gemerkt, das ist nicht gesund. Das war so eine, was man heute toxische Beziehung nennt. Und ich habe mich immer mehr gefragt, warum ist diese Beziehung so toxisch? Also warum macht mich diese Beziehung so kaputt? Bis ich irgendwann ganz klar gesehen habe, was die Beziehung so schwer macht, ist die Tatsache, dass dieses Haus, in dem wir wohnen, ihr gehört. Ja, dass sie die Eigentümerin ist von diesem Haus. Und deshalb hat sie einen Anspruch, oder kann sie mich unter Druck setzen, weil sie einen Anspruch hat auf dieses Haus, auf diese Wohnung. Sie kann mich auf die Straße setzen. Und deshalb will ich, das Bild, was ich euch damit vermitteln will, ist, die Sünde ist so lang, kann dich so lang fertig machen, kann dich so lang zerstören, kann dich so lang unter Druck setzen, solange die Sünde Eigentümer ist, von deinem Haus. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Vielleicht etwas abstrakt, aber ich will damit sagen, wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist die Sünde nicht länger der Eigentümer von unserem Haus. Dann hat die Sünde zwar immer noch diese Wohnung oben, ja, die wohnt da immer noch, die wird da auch bleiben, solange wir auf dieser Erde sind. Und die wird sich auch immer wieder zu Wort melden. Die wird auch immer wieder mal anrufen und sich beschweren wegen irgendwas. Aber ich kann entspannt sein, weil das Haus nicht mehr ihr gehört. Sondern das Haus gehört jemandem, der es gut mit mir meint. Der will, dass ich frei bin, der will, dass ich fröhlich bin, der will, dass ich mich gut entwickle. Und deshalb muss ich keine Angst mehr vor der Sünde haben. Wir brauchen also nicht die Erlaubnis zu sündigen. Keiner von euch braucht diese Erlaubnis und die will ich auch niemandem erteilen. Sondern wir brauchen vielmehr die Erlaubnis, uns zu verändern. Und darum geht es heute. Das ist der Titel der Predigt, die Erlaubnis, dich zu verändern. Wir brauchen die Erlaubnis, es anders zu machen. Weil die Sünde nicht mehr der Eigentümer ist. Ich stelle mir das so vor, ihr kennt dieses Lied auf Englisch, da heißt es Since sin has lost its grip on me. Das finde ich so ein schönes Wort. Also die Sünde hat ihren Halt an mir verloren. Ich stelle mir das vor wie so ein Kätzchen. Manche haben hier Katzen. Kratzen die auch? Juli, eure Katze kratzt, ne? habe ich gehört, so eine Kratzekatze. Gibt es im Kindergarten auch eine, die nennen die Kratzekatze, weil immer wenn ein Kind ihr zu nahe kommt, dann springt die denen ins Gesicht. Und so wie so eine Katze stelle ich mir das vor mit der Sünde, und dieser Katze wurden die Krallen geschnitten. Ja, nicht schmerzhaft, aber so, dass sie springt immer noch hoch an meinem Bauch, aber sie zerkratzt mir nicht mehr jedes Mal den Bauch. Ja? Sie kann sich nicht mehr festhalten. Sie versucht es noch, aber sie kann es nicht mehr. Und so stelle ich mir das vor mit der Sünde. Ich lese euch jetzt den Text vor, sonst komme ich ja gar nicht mehr zum Predigttext hier. Predigttext steht Epheser 4, Epheser 4 ab Vers 17, Wahnsinnstext. Ich sage es euch und beschwöre euch im Herrn, lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Ihr Sinn ist verfinstert, sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind, und durch die Verhärtung ihres Herzens. Haltlos wie sie sind, geben sie sich den Ausschweifungen hin und voll Gier jeder Art von Gemeinheit, zu begehen. Das aber entspricht nicht dem, wie ihr von Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört und ihr seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die in Jesus ist. Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht. Ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist und euren Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist. In Herrlichkeit, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist so einer von diesen Texten, die so viel Kraft haben, die so viel Schönes und Wahrheit beinhalten, die aber gleichzeitig, wenn man sie falsch liest und falsch versteht, die gleiche zerstörerische Kraft haben. Das finde ich immer faszinierend bei diesen Texten. Es gibt so Texte, wenn man sie falsch liest, wenn man sie auf dem falschen Fuß erwischt, dann haben sie die gleiche zerstörerische Kraft wie die heilende Kraft, die sie haben. Und deshalb finde ich diesen Text so wichtig, dass ihr den richtig versteht. Wenn ihr nur diesen Text hört und nach Hause geht und ihr habt mir nicht zugehört, dann kann der euch kaputt machen, weil ihr werdet denken, ich muss mich mehr anstrengen. Ja, ich darf nicht mehr so leben wie diese dreckigen, schmuddeligen Heiden. Ich muss was verändern, mein Leben muss sich verändern. Und dann werdet ihr in die Woche reingehen und ihr werdet versuchen, was zu verändern. Und ihr werdet am Montag schon scheitern und ihr werdet zusammenbrechen und es wird euch schlimmer gehen als vorher. Und das will ich nicht. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir den richtig verstehen, diesen Text. Weil es nicht darum geht, dass ihr euch verändert für Gott. Und das ist so ein ganz wichtiger, ein ganz zentraler Punkt von diesem Text, der, glaube ich, missverstanden wird. Es geht Paulus hier, und das hört man ganz deutlich raus, eigentlich, wenn man genau hinschaut, nicht darum, dass wir uns verändern für Gott. Und das ist auch so ein Missverständnis, was viele Christinnen und Christen haben. Das fängt schon in der Kindheit an, wenn eure Eltern sagen, macht es lieber nicht, sonst ist der Herr Jesus traurig. Weiß nicht, wer von euch so erzogen wurde, ich hoffe niemand. Schlechtester Satz in der Erziehung, sagt niemals zu eurem Kind, sonst ist der Herr Jesus traurig. Weil wenn du sagst, Karl, hör auf, deine Schwester zu schlagen, sonst ist der Herr Jesus traurig, dann würde Karl zu Recht fragen, was hat denn der Herr Jesus damit zu tun? Und ich glaube, das verinnerlichen wir aber und wir denken, wir tun die Dinge, die wir tun, die Veränderung, die Art, wie wir uns verändern, tun wir für den Herrn Jesus. Ja, weil Gott sonst traurig ist, wenn wir uns nicht verändern, weil Gott traurig ist, wenn wir lügen, weil Gott traurig ist, wenn wir betrügen. Und es mag sogar sein, dass Gott da traurig ist, aber er ist nicht traurig, weil es ihn einfach beleidigt, sondern er ist traurig, weil er sieht, wie es uns kaputt macht. Und das schreibt Paulus hier auch. Er schreibt, die Sünde, die wir uns in Sünde selbst zerstört haben. Und darum geht es. Es geht nicht darum, das für Gott zu tun. Es geht auch nicht darum, es für die Gemeinde zu tun, übrigens. Ganz wichtig. Ja, ihr sitzt heute alle hier. Ihr lächelt alle nett. Ihr habt auch schöne Klamotten euch angezogen. Und ihr werdet vielleicht nachher beim Kirchencafé auch noch Gespräche führen. Und dann sagt ihr euch gegenseitig, wie toll alles läuft in eurem Leben. Das ist jetzt mal überspitzt, natürlich werdet ihr das nicht. Aber ich glaube, das ist die Gefahr, ja, dass wir uns gegenseitig was präsentieren, von dem wir wissen, dass die anderen es sehen wollen. Weil wir ja irgendwie eine Gemeinschaft von Heiligen auch sein wollen. Ja, wir wollen ja irgendwie auch was darstellen nach außen. Und ihr werdet wahrscheinlich nicht euch hinstellen und sagen, übrigens, ich habe diese Woche schon wieder gesündigt, wer will bei mir am Tisch sitzen. Und es geht aber nicht darum, dass ihr euch für mich verändert. Es geht auch nicht darum, dass ihr euch für die anderen verändert. Ich wünsche mir vielmehr, dass wir eine Gemeinschaft sind von Christinnen und Christen, von Menschen, die sich gegenseitig echt lieben können. Die jeden, der hier reinkommt zu dieser Tür, egal wie er aussieht, egal was er getan hat, egal was er mitbringt, lieben und annehmen, dass er spüren darf, ich bin so angenommen, wie ich hier reingekommen bin. Da werden keine Bedingungen an mich gestellt. Und selbst wenn ich zum 100. Mal die gleiche Sache vermurkst habe, selbst wenn ich mich gar nicht verändere, wenn ich jede Woche genau gleich wieder reinkomme, werde ich immer noch genauso geliebt. Ist es so? Es geht nicht darum, dass wir uns für die Gemeinde ändern, sondern es geht darum, dass wir uns ändern, weil die Sünde uns kaputt macht und weil die Sünde das aber eigentlich nicht mehr muss. Es geht darum, dass ich mich nicht mehr kaputt machen lasse von der Sünde. Hier steht Parakaleo. Es schreibt Paulus am Anfang, ich ermahne euch. Ja, und das ist so, das ist, finde ich, ganz zentral, dieses Wort, weil das kann einem sofort wieder so den Eindruck vermitteln, der Paulus, der steht da mit dem erhobenen Zeigefinger. Ja, der sagt, räum dein Zimmer auf. Räum dein Zimmer auf, Samuel. Räum mal dein Leben auf, sonst bin ich sauer, sonst bin ich traurig. Parakaleo, ich ermahne. Aber wisst ihr, was ermahnen auch noch bedeuten kann? Oder was es auch noch bedeutet, was das Wort beinhaltet? Nicht nur ermahnen, sondern auch trösten. Jesus sagt, ich schicke euch einen Tröster, den Parakleten, den Heiligen Geist. Das ist auch Parakaleo, ja? Das ist auch der Paraklet, der Tröster und der Ermahner. Das ist, für mich bedeutet das nicht eine einseitige Art von Veränderung, sondern für mich bedeutet es Veränderung, die ermöglicht wird durch die Liebe eines Trösters. Wir haben hier Lehrer, ja? Die, ihr werdet bestimmt auch mir zustimmen in der Erfahrung, dass Schüler sich anders verhalten einem gegenüber, wenn sie einem glauben, dass man es gut mit ihnen meint. Also sie lassen sich anders verändern, wenn der Lehrer es gut mit ihnen meint, als wenn es so einer ist, der nur auf Druck und Hauptsache, ich kann meine Autorität durchsetzen. Ich erinnere mich an so eine Geschichte von einem Mann, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der hat erzählt, der war viel älter als ich, der hat erzählt, so in den 70er Jahren in Bayern hatte er sich mal so ein Mofa gekauft und hat es frisiert. Ja, der hat es richtig, aber richtig frisiert. Das fuhr dann 100 Sachen, dieses Ding. Ja, 100 Sachen mit dem Mofa durchs Dorf gebrettert, der war der King unter seinen Freunden. Ja. Dieser Typ, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Carsten. Ich glaube, der hieß nicht Carsten, aber ist auch egal. Also Carsten ist mit 100 Sachen durch diesen Ort gebrettert und hat sich gefühlt wie der King. Und dann eines Tages kam es, wie es kommen musste. Er brettert wieder durch den Ort, also Hauptstraße. Ne? Und wer steht vor dem Bäcker? Der Dorfpolizist. Und sieht ihn. Ne? Und es ist eindeutig, der rast an ihm vorbei. Das sind keine 50. Und dann winkt er ihm noch so hinterher, ne? Und der Carsten denkt sich, oh, ne? Hoffentlich hat er nichts gemerkt. Und aber eine halbe Stunde später klingelt es bei ihm zu Hause an der Tür. Ne? Und da steht der Polizist und er sagt, Carsten, zeig mir mal dein Mofa. Und dann guckt er sich das Mofa an und sagt nur einen Satz zu Carsten. Er sagt nur einen Satz. Und diesen Satz finde ich so genial. Du, Carsten, das machst du fein nimmer. Auf Schwäbisch, ne? Das machst du fein nimmer. Also auf Hochdeutsch würde man sagen, das machst du bitte nicht mehr oder so. Ne? Ich glaube, dieser Satz, dieser eine Satz, das machst du fein nimmer, der drückt für mich aus, was Parakaleo bedeutet. Ja, das ist, hätte der gesagt, Paragraph, was weiß ich, 27, Straßenverkehrsordnung, Verstoß gegen, was weiß ich, Gesetz von motorisierten kleinen, was weiß ich, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, 200 Euro Strafe, Carsten, jetzt reicht's, das muss wehtun, dann hätte Carsten das wahrscheinlich nächste Woche wieder aufgemotzt, sein Mofa. Vielleicht gerade dann noch auf 120 aufgemotzt. Ja? Aber weil er gespürt hat, dieser Polizist, der meint es gut mit mir, der bestraft mich nicht mal, weil es ihm darum geht, dass es wirklich gefährlich ist. Deshalb hat er seinen Mofa zurückgebaut und er hat gesagt, er ist hat nie wieder einen Mofa frisiert. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, diese Art und Weise, wie der Polizist Veränderungen herbeigeführt hat. Also Veränderung wird dadurch ermöglicht, dass Gott Veränderung von uns nicht verlangt. Das ist ein Satz, den möchte ich, dass ihr den tief in euch drin behaltet. Ja? Veränderung wird dadurch erst ermöglicht, dass Gott von uns Veränderung nicht verlangt. Weil Gottes Liebe zu uns nicht davon abhängt, ob wir uns verändern. Gott liebt dich genauso, wenn du nächste Woche noch genauso bist wie heute. Gott liebt dich genauso, selbst wenn du schlimmer bist als zu dem Zeitpunkt deiner Bekehrung. Aber er möchte ermöglichen, dass du dich veränderst, weil die Sünde dich kaputt macht und weil die dich einschränkt in dem, was du eigentlich sein könntest, was eigentlich in dir drin steckt, was Gott in dich hineingelegt hat. Wir sind wieder bei Reminiscere, erinnert dich nicht an mich. Das will ich euch heute als Bild mitgeben. Erinnert euch nicht an mich, so wie ich heute hier stehe. Erinnert dich nicht an mich, wie ich letzte Woche war. Erinnert dich nicht an mich, wie ich dich beleidigt habe oder mit dir gestritten habe wegen irgendeiner Kleinigkeit. Erinnert dich nicht an mich, sondern lass zu, dass ich nächste Woche anders bin. Erinnere dich nicht an mich, so wie ich heute bin, sondern nächste Woche will ich jemand anders sein. Nächste Woche will ich anders hier stehen, als ich heute hier stehe. Will ich verändert hier stehen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es darf. Nächstes Jahr will ich nicht der gleiche Vater sein, der ich heute bin. Ich will geduldiger sein, ich will mehr lieben, ich will mehr vergeben, ich will mehr Begeisterung aufbringen für meine Kinder. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es darf und weil es möglich ist. Weil es möglich ist durch Gottes Liebe. Paulus schreibt hier über die Heiden, und das ist auch wieder sowas, was einem Angst machen kann. Ja? Es klingt so brutal, was er schreibt über die Heiden. Sie leben, ihre Sinne sind verfinstert, sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet. Ja, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und da habe ich immer gedacht, ey, diese Heiden, da, Paulus, der muss mal richtig aufräumen, da muss man richtig draufhauen auf die Heiden. Steck sie alle in einen Sack und hau drauf, du triffst immer den richtigen, diese Heiden. Ne? Und es tut so gut, auch als Christ, sich über die Heiden zu beschweren, weil man dann sich selber besser fühlt. Aber ich glaube, was Paulus hier meint, ist gar nicht, dass die Heiden so schlimm sind, sondern er meint, wie bedauernswert sind die Heiden. Ja, sie tun einem leid. Weil sie etwas nicht haben, was wir haben. Dieses Wort Verhärtung der Herzen ist ein ganz schönes Wort. Ja, das klingt so auf Deutsch so hart, das klingt so schlecht. Aber Verhärtung der Herzen, das ist das gleiche Wort im Griechischen der gleiche Begriff, den man auch verwendet, wenn mein Arm bricht zum Beispiel. Ja, mir ist mal der Arm gebrochen, da hat jemand mit dem Fußball drauf geschossen hier. So, ich stand im Tor, wollte tapfer den Ball halten. Zack, Elle und Speiche gebrochen. Und dann, wenn das nicht ordentlich wieder zusammengefügt wird, dieser Bruch, dann gibt es eine Verhärtung. Weiß nicht, ob irgendjemand von euch das schon mal erlebt hat. Ich bin kein Arzt, wir haben aber hier, wo bist du? Nadine, wo bist du? Nadine, wie nennt man das, so eine Verhärtung? Kallus. Okay, egal. Also das, auf jeden Fall, ihr wisst, es gibt sowas, ja, es gibt so eine Verhärtung und das ist nicht gut, wenn das so zusammenwächst. Ja, das soll eigentlich so zusammenwachsen, wie es vorher war. Und das finde ich so spannend, dass Paulus dieses Wort hier nimmt, dass ihr Herz verhärtet ist. Denn das Bild, was dahinter steht, ist, ihr Herz wurde gebrochen. Und wessen Herz wurde nicht gebrochen? aber es gab niemanden, der es richtig zusammengesetzt hat. Ja, man kann natürlich schimpfen, die bösen Heiden. Geht mal nachts um eins zum Steintor, wenn ihr volljährig seid. Stellt euch da vor einen Club. Ja? Nehmt euch ein Bierchen mit, ist auch okay, ich erlaub's euch. Und dann sprecht mal mit den Leuten, die da rauskommen. Ja, die sprechen gerne, die sind betrunken, die erzählen euch alles. Und sprecht mal mit denen und fragt mal sie nach ihrer Geschichte. Ja, und dann werdet ihr hören, dass ihr Herz gebrochen wurde einmal und zweimal und dreimal und wieder. Und natürlich gibt es da auch, es ist jetzt nicht jede Geschichte so schlimm, aber jeder von uns hat ein gebrochenes Herz. Und die Frage ist doch nur, wie wurde es wieder zusammengesetzt? Ja, diese Menschen, die sind nicht habgierig, die sind nicht böse, die sind nicht fies, weil sie einfach Lust haben, fies zu sein, sondern weil ihr Herz gebrochen wurde, wieder und wieder, und nicht zusammengesetzt wurde von einem kompetenten Heiler. Und diesen kompetenten Heiler haben wir. Und das ist die gute Botschaft für uns. Wir dürfen unser Herz zusammensetzen lassen von dem Einzigen, der es versteht. Von dem Einzigen, der es so zusammensetzen kann, dass es nicht verhärtet. Ihr guckt alle so Fragen. Versteht ihr, was ich meine? Ist es richtig? Stimmt ihr mir zu? Gut. Ja, ich erwarte ja nicht, dass ihr jetzt alle Amen brüllt, aber wenigstens so ein bisschen Reaktion. Ja, also genau, Veränderung zulassen. Und jetzt ein Bild noch, ganz kurz. So, ich bin schon wieder viel zu lang hier. Oder Paulus schreibt, Vers 18, legt ab, legt den alten Menschen ab, Vers 22, Entschuldigung, legt den alten Menschen ab, der in der Verblendung und Begierde zugrunde geht, ändert euer früheres Leben und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Ich liebe dieses Bild, leg es ab. Ich hatte mal so einen Pulli, es ist nicht leicht, sich zu verändern. Ja, es ist nicht leicht, sich zu verändern. Keiner verändert sich gerne. Ich erinnere mich noch, damit fange ich an, ich war mal Tokyo Hotel Fan, ich oute mich heute. Ja, durch den Monsun hat mich im Sturm erobert. Und da war ich dann Fan von Tokyo Hotel, und ich hatte so eine Freundin, Annika, oder ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, egal. War eine Freundin von mir, wir waren gut befreundet, und nach einer Weile meinte sie zu mir: Samuel, ich kann nicht mehr mit dir befreundet sein, du hast dich so verändert, seit du Tokyo Hotel Fan bist. Und ja, und ich weiß noch, wie weh das getan hat damals, das so attestiert zu bekommen: du hast dich verändert, und zwar nicht so, wie ich das gerne möchte. Ja, und ich glaube natürlich, es tut weh, sich zu verändern. Es tut weh, sich zu verändern, aber wir dürfen es zulassen, weil wir wissen, dass wir mit Gottes Hilfe uns zum Guten verändern. Ich hatte so einen Pulli, den habe ich auch oft an der Arbeitsstelle bekommen damals, wo ich den Typ mit dem Mofa kennengelernt habe. Und diesen Pulli habe ich geliebt. Es war so ein Arbeitspulli, so ein blauer. Den hatte ich auch noch, als ich hier nach Hannover gezogen bin. Ein blauer Arbeitspulli. Und den habe ich geliebt. Ich weiß nicht warum. Der war nicht besonders bequem, der war nicht besonders hübsch. Der war einfach, ich habe den einfach gemocht. Der war so einfach, da war's damit verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, so Kleidungsstücke. Und das Problem war aber, der wurde immer ranziger. Ja, mit jedem Mal waschen kam ein Loch dazu, mit jedem Mal arbeiten kam ein Ölfleck dazu, und der war irgendwann so richtig, wie sagt man, schmuddelig, so richtig eklig. Und Sarah hat sich schon gar nicht mehr im gleichen Raum aufgehalten wie ich, wenn ich diesen Pulli anhat. Und irgendwann hat sie Und ich war so innerlich hin und her gerissen, und irgendwann kam sie zu mir, als ich diesen Pulli wieder anziehen wollte, und hat gesagt: Schatz, es ist Zeit. Und ich hatte Angst, ich wusste, dieser Tag würde irgendwann kommen. Und die Frage ist, wo in deinem Leben tippt dir Gott vielleicht jetzt auf die Schulter und sagt: Du, ich glaube, es ist Zeit. Wo sind Dinge, vielleicht haben die mal gepasst, vielleicht waren die mal bequem, vielleicht sind sie irgendwie Teil von dir geworden, aber jetzt nicht mehr. Und du möchtest sie ablegen, ja, und du weißt, sie sind nicht mehr schön, du weißt, sie tun dir nicht mehr gut, du weißt, sie machen dich kaputt. Aber du hast dich einfach so dran gewöhnt. Wo sind Kleidungsstücke in deinem Leben, im übertragenen Sinne, bei denen Gott euch auf die Schulter tippt und sagt, es ist Zeit. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja, du kannst entweder sagen, ach Schatz, so schlimm sieht er doch gar nicht aus. Ja, die paar Löcher, die kann man flicken, du benutzt einfach das falsche Waschmittel. Das ist alles noch in Ordnung. Ja, wir können uns verteidigen. Ja, wir können unsere Sünden verteidigen. Wir können unsere schlechten Angewohnheiten verteidigen. Ich habe das letztens in einem Buch gelesen, da hat jemand geschrieben, solange du deine schlechten Eigenschaften verteidigst, darfst du sie behalten. Das fand ich einen guten Satz. Solange du sie verteidigst, darfst du sie behalten. Ich bin einfach kein sportlicher Mensch. Ja? Wie ich diesen Satz liebe, weil er schützt mich auch. Ja? Da muss ich keinen Sport machen. Ich bin einfach jemand, mir fällt es super schwer zu vergeben. Ja? Bin einfach nachtragend, so bin ich halt. Ich bin einfach kein Menschenmensch. Ich kann aber nicht mit Menschen, ich bleibe lieber für mich. Ich bin halt einfach einer, der lügt. Ich bin halt einfach einer, der seine Frau anlügt. Ja? Bin halt einfach einer, der geizig ist. Ja, das ist halt einfach so. Was kann ich dafür? Und das sind so Entschuldigungen, ja, die kann ich verteidigen. Da kann jemand sagen, komm, wir gehen eine Runde joggen, los. Heute Mittag geht's los. Ah, weißt du, ich bin einfach kein Tennis würde ich sofort ja sagen, aber joggen, nee, kann ich einfach nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Und dann kann ich sie behalten. Dann kann dieser ranzige Pulli noch in meinem Schrank hängen bleiben. Aber ich kann auch zulassen, dass Gott mir zeigt, was er in mir sieht. Und dass Gott mir zeigt, was er möglich machen kann, was ich aus eigener Kraft nicht möglich machen könnte. Was ich niemals schaffen würde. Aber dass er verändern kann, was kein Mensch für möglich hält zu verändern. Und wenn ich ihm sage, ja, wir gehen jetzt zusammen zum Mülleimer und schmeißen diesen Pulli weg, dass dann dieser Pulli für immer weg ist. Und dazu will ich euch heute ermutigen. Irgendwas hatte ich noch, aber das lassen wir jetzt weg. Amen.